Weil da Innovation, wenn man was Neues macht, muss man irgendwie auf die Stufe kommen, wo man wirklich exzellent ist. Auch die mächtigsten Leute im Vertrieb werden zurückgestellt, die braucht man dann eigentlich nicht mehr. Dann kommt das Unheil völlig unaufhaltsam, ganz klein, völlig unscheinbar und dann packt es ein. Ja? Warum erforschen wir, was man woanders schon kaufen kann? Es findet eine gewaltige Aktionsmenge statt, uns zu transformieren. Und es passiert aber nicht. Und dann dauert natürlich die Innovation auch so lange wie eine Doktorarbeit, also auch wieder 4 Jahre. Völlig irre. Die These ist, dass die Menschheit immer dann aufblüht, wenn man Innovationen neu hat, die viel Geld kosten.
Wieso ist der Untergang der deutschen Automobilindustrie mit einem rekordhoch an Jobverlusten seit 2011 vergleichbar mit IBM in den 90ern? Gleichzeitig sagt eine neue Harvard-Studie, dass 94% der CEOs KI bei Ratschlägen mehr vertraut als ihren Vorstandsmitgliedern. Was bedeutet das für Führungskräfte und wie verändert KI 2026 den Arbeitsmarkt? Diese Fragen und viele mehr kann kaum jemand besser und fundierter beantworten als Professor Dr. Gunter Dück. Gunter ist Mathematiker, BWLer und ehemaliger CTO von IBM Deutschland. Er war dabei, als IBM fast unterging, weil sie zu lange am Verkauf teurer Großrechner festhielten und sieht heute exakt dieselben Parallelen zur deutschen Automobilindustrie. Ausgezeichnet mit dem IEEE Prize Paper Award 1990 für Nachrichtenidentifikation, Titeln als IBM Distinguished Engineer, Master Inventor sowie IEEE und GI Fellow ist er Autor von Bestsellern wie Schwarm Dumm und Flachsinn. Seit 2011 freier Speaker, Kolumnist sowie Business Angel, bekannt als Querdenker Wild Dück, satirisch und schonungslos ehrlich, insbesondere was Management und Kultur angeht. Die Welt verändert sich durch KI nämlich immer schneller und die meisten Menschen haben keinen Schimmer davon, wie rasant es in Zukunft noch wird. Die Entwicklungen überschlagen sich förmlich und wer heute noch glaubt, es wäre alles wie bisher, wird von der Realität überrollt werden. Daher ist es wichtiger denn je, optimistisch, aber trotzdem deskriptiv, konstruktiv in die Zukunft zu schauen und genau das ist meine Mission hier bei Everlast AI. In den letzten 2 Jahren habe ich über 50 Gespräche mit den weltweit führenden Professoren, Zukunftsforschern und KI-Unternehmern direkt aus dem Silicon Valley geführt und veröffentliche diese wöchentlich hier auf dem Kanal mit dem Ziel, dass du bereits heute weißt, was in 2-3 Jahren kommt und dich nicht nur vorbereiten, sondern von all diesen Entwicklungen profitieren kannst. Wenn diese Gespräche hilfreich für dich sind und sie dich weiterbringen, dann ist die größte Unterstützung, wenn du dieses Video hier likest und deine Meinung in den Kommentaren teilst. Und mich persönlich freut es immer ganz besonders, mit Professor Dr. Gunter Dück zu sprechen, denn die Gespräche mit ihm, die wirken wirklich nach. Du wirst vielleicht auch merken, dass einige Dinge erst nach ein paar Wochen wieder bei dir im Kopf aufploppen und du wieder an dieses Gespräch hier denken wirst. Mein Name ist Leonard Schwedding und damit lass uns auch direkt reinspringen in das Gespräch. Ja, hallo Herr Dück. Hallo. Schön, dass Sie heute wieder mit dabei sind. Es freut mich sehr. Und Sie haben neulich geschrieben, dass der Batterieautomarkt im 3. Quartal 2025 um 48% gewachsen ist. Und wir diskutieren in Deutschland, möchten, dass März alles zurückdreht. Dieses Jahr haben wir gleichzeitig bis zu 51.000 Jobs verloren in der deutschen Automobilindustrie. Das ist ein Tiefstand seit 2011. Und die Automobilindustrie inklusive der Zulieferkette sichert rund 2,2 Millionen Arbeitsplätze in Deutschland. Und der große Paukenschlag durch autonome Fahrzeuge, wie viele sagen, der kommt jetzt in Zukunft erst noch. Und Sie waren ja selbst CTO bei IBM, als damals die Firma auch fast unterging. Und deswegen interessiert mich, welche Parallelen Sie vielleicht sehen von damals und wie Sie den aktuellen Stand der deutschen Automobilwirtschaft gerade wahrnehmen.
Tja, also ich werde jetzt schon irgendwie langsam angegriffen, dass ich immer Panik mache oder Weltuntergang oder Apokalypse oder so. Das ist ja gar nicht mein Thema. Also ich habe jetzt die ganze Zeit nur auf Dinge hingewiesen, die demnächst kommen. Und ich habe dann bei IBM erlebt, also selber, dass ich immer was mit Cloud Computing erzählt habe. Und ich habe es erst 2007 auf dem Schirm gehabt, überhaupt als CTO, muss man sich ja. Ich bin dann gefragt worden vom Chef, was ist Cloud Computing? Und da habe ich gesagt, ja, muss ich googeln, so ungefähr, da kann man eigentlich echt nichts machen. Und dann bin ich fast vom Hocker gefallen, was ich gesehen habe, was es eigentlich schon gibt. Also, dass man so Selbstbedienung irgendwas machen kann. Und das haben sich viele von IBM dann ab und zu mal angeguckt und haben gesagt, aber so 2 Cent pro Stunde, das können sie nicht anbieten. Das ist irgendwie zu billig, da können wir kein Business dran machen. Insbesondere ist es so, dass bei den Internetgeschäften, wo es relativ wo man sowas wie nur ein paar Cent verdient, also sagen wir mal den Eintrag vom Zahnarzt in Google Maps oder sowas, da finden ja keine Verkaufsverhandlungen mehr statt. sondern da meldet sich jemand an im Internet und sagt, er zahlt 5 € im Jahr und dann ist er auf der Maps drauf. Ja? Und das sind die Folgen der Innovation, die wirklich da sind. Also dass man denkt, das ist vorher und hinterher ein Computer oder so. Cloud Computing sind auch nur Computer. Also mir haben viele Leute geschrieben, letztlich kodieren wir doch wieder nur. Also Programm ist Programm und es ist völlig wurscht, auf welchen Computern, die müssen wir dann sowieso verkaufen. Wird alles durcheinander gebracht. Was irgendwie eine Rolle spielt, ist, dass die Kultur sich ändert. Ja, also wie geht der Kunde mit dem Ding um? Wie kauft er das? Brauche ich dann noch Verkaufsrepräsentanzen? Kauft er das im Internet? Das ist jetzt bei Autos ja auch so. Kann ich dann im Internet konfigurieren und dann brauche ich diese prächtigen Autohäuser nicht mehr. Ich glaube, die Daimler hat die verkauft inzwischen. Also die gibt's noch, also die Daimlers kann man immer noch Probe fahren, aber das gehört Daimler nicht mehr. Und es verschieben sich lauter Dinge, also zum Beispiel, dass es vielleicht bald keine Tankstellen mehr gibt. Ja, wenn an jedem Supermarkt Elektroaufladen möglich ist und in 10 Jahren hat man dann Schwierigkeiten, Tankstellen zu machen, dann verschwinden die langsam, so wie sie damals an jede Ecke gekommen sind. Und na, jetzt gehen sie wieder zurück und so weiter. Und alle diese Dinge müsste man einfach mal im Kopf haben. Ich habe das, wie gesagt, bei IBM erlebt, oft erzählt. Hauptsächlich geht es darum, wie macht man dann einen Vertrag mit so einem Kunden. Also normalerweise ist es, wenn man einen Großrechner hat, völlig klar, da macht man 100 Seiten Vertrag für alles Mögliche. Es ist auch völlig egal, wie viel Zeit und wie viel Komplexität da drin steht, weil das Ding dann 10 Millionen kostet. Dann kann man auch Vertriebskosten von 500.000 oder noch mehr akzeptieren. Das ist alles gut. Und bei Cloud Computing eben überhaupt nicht. Wie macht man den Übergang und so weiter? Und dann muss man, wenn man den Kunden für teures Geld einen Computer verkauft, dann muss er den halt nutzen. Das ist sein Problem. Wenn er Cloud Computing mietet, sind die Kosten des Computers unser Problem. Das mögen die nicht. Und so weiter. Dann gibt es alle diese Diskussionen. Ich habe das erlebt, man kann sich das gut vorstellen in der Vergangenheit, was dann in so einem Konzern losgeht. Auch die mächtigsten Leute im Vertrieb sind dann werden zurückgestellt. Die braucht man dann eigentlich nicht mehr. Dann fragen wir, wie kommen wir auf unsere Kosten? Also die normalerweise in großen Konzernen macht man erst einen Business Case. Und in diesem Fall war es so, dass Amazon schon Webservices sehr, sehr günstige Cloud-Lösungen angeboten hat. Und da kann man kann nicht einfach sagen, ich biete das zu dem und dem Preis an, sondern es war klar, dass wir billiger anbieten müssen als Amazon. Oder wir können sagen, IBM ist wertvoller und wir bieten es für 50% Aufpreis an, aber das ist trotzdem unheimlich schwierig. Und dann haben die Leute mir gesagt, ja, was machen wir denn, wenn wir das nicht hinkriegen? Ja? So, kann ja sein, dass der Daimler auch sagt, wir können nicht einfach Batterien bauen. Wie kriegen wir das hin? Da habe ich gesagt, ja Leute, ihr sagt den ganzen Tag, IBM ist die stärkste intellektuelle Firma aller Zeiten, hat mehrere Nobelpreise bekommen. Ich kenne den ganzen Marketing-Sprech. Da sagt, ihr seid voll gepumpt von Selbstbewusstsein, dass ihr so eine tolle Firma sind. Und dann sagen wir, ihr könnt nicht so ein Ding da aufbauen, hör mal. Ja, jetzt mal los. Und dann sagen sie, ja, aber wie viel müssen wir investieren? Ich sage, beliebig viel. Oder ist egal, macht. Ja, dann da sind dann die ganzen Parteien durcheinander. Und ich kann mir nach diesen Erlebnissen genau vorstellen, wie das jetzt in so einem Autokonzern vorgeht. Ja, also ist alles sehr schwierig. Man muss mit den Chinesen fertig werden. Das hat keiner auf dem Schirm gehabt. Ich habe es aber immer gesagt. Also das Chinesen jetzt stolz sind, selber Autos zu haben, Luxusautos, und die sind dann wirklich Luxus, ja, also und die billigeren Luxusautos, sowas wie Porsche Taycan Kopie, kriegt man von Xiaomi für ein Drittel des Preises, ja, und dann sagen sie, die machen aber Unfälle, dann kann man sagen, ja gut, die machen natürlich Unfälle, weil die schneller fahren, die haben Weltrekord auf Nürburgring gefahren, ich nehme an, dass das junge Leute kaufen, dann kann man sehen, dass das, was hier ja jetzt abgestritten wird, dass junge Leute in China wie wahnsinnig Autos kaufen, das tun sie hier nicht. Also der durchschnittliche Neuwagenkäufer ist, glaube ich, jetzt bei 55 Jahren. Der kauft sich nochmal das letzte Auto und das kann ruhig teuer sein, weil er jetzt Geld hat. Das wird so nicht sein. Dann gibt es Statistiken, dass hier immer weniger Leute den Führerschein machen. Jetzt machen sie Führerscheinprüfung einfacher, damit der Führerschein nicht so teuer wird und alle so Schnickschnack. Und diese Dinge kann man sich doch mal aufzählen und an die Wand hängen und sagen, was mache ich jetzt? Und es vollzieht sich eine Bewegung, dass die fast täglich Meldungen kommen, dass Xpeng, Xiaomi, BYD und so weiter, wie Xiaomi nicht, nur Xpeng, Leapmotor, also das sind die, die gerade in die Gewinnzone gekommen sind, BYD, dass sie jetzt in Kasachstan anfangen, in Indonesien eine Fabrik bauen, in Thailand und so weiter, und sie verbreiten sich jetzt also die ganzen Sachen. Und natürlich kann man heute immer noch Häme ausbreiten. Also Xpeng hat gerade auch gestern, wir haben jetzt in Europa den 5000. Wagen verkauft. Insgesamt 5000, das ist lächerlich. Und das Problem ist, dass sie ja erstmal die Verkaufsrepräsentanzen haben müssen oder Händler oder Werkstätten und so weiter. Das dauert. Also die kommen nicht gleich über Nacht, oder es heißt immer, die fluten uns mit Autos, fluten gar nichts. Das dauert noch 2-3 Jahre, bis sie überall die Händler und Werkstätten haben. Und dann geht es los. Man nimmt es immer als Beruhigung. Die können das nicht, das machen die nicht. Das ist genauso wie Amazon Web Services. Die haben irgendwann 5 Jahre gebraucht, bis alles so technisch stand. Und den ersten Milliardenumsatz 2014 gemacht. Und jetzt sind sie wahnsinnig viel größer als IBM. Also viel mehrfach im Preis oder so. Und das dauert immer, ich glaube, so 15 Jahre. Dann müsste man mal so eine eigene Studie machen über die Naturkonstante 15. Wenn man jetzt misst, wie lange das gedauert hat mit Amazon Web Services, mit der Cloud Computing, also von 2006 bis 20, so, wo es dann reinschlägt. Oder mit den Büchern. Also da hat man gesagt, also Bücher gibt es seit 1996 im Internet. Und so ab 2010 hat der Handel Amazon als Gefahr plötzlich entdeckt. Also dann ist es schwierig. Wir erleben dasselbe jetzt mit selbstfahrenden Autos, mit humanoiden Robotern und. Und irgendwie diese 15 Jahre sind wohl nötig, dass sozusagen die Industrie sich findet, dass die ersten Gewinne gemacht werden, und dann prüft man, wie viel Werkstätten und wie viel Vorlauf man braucht, wie der ganze Logistik ist, wie die Verkäufer sind. Das braucht einfach Zeit. Das geht nicht so schnell.
Ja, Ford und tatsächlich auch Xiaomi steigen ja zumindest peripher auch ins KI-Geschäft jetzt ein. Xiaomi entwickelt ja eigene KI-Modelle, und Ford steigt jetzt ins Batteriespeichergeschäft ein, haben 2 Milliarden dort investiert, um Datacenter unter anderem zu versorgen. Und sie haben sich jetzt auch sehr intensiv, nicht zuletzt durch ihre Zeit selbst als CTO, aber auch in ihren Büchern mit der Arbeitswelt auseinandergesetzt. Mhm. Und es gibt eine aktuelle Harvard-Studie, die aufzeigt, dass 94% der CEOs sagen, dass sie einer KI bei Ratschlägen mehr vertrauen würden als mindestens einem Vorstandsmitglied. Und auch der Google-CEO Sundar Pichai sagt, ich glaube, das, was ein CEO macht, ist eine der einfachsten Aufgaben für eine KI zu tun. Und hier interessiert mich Ihre Einschätzung, ob die KI auch am Stuhl des CEOs sägen wird, ob das wirklich realistisch ist aus Ihrer
Perspektive. Die KI sägt an jedem Stuhl ein bisschen irgendwie. Ich weiß nicht, ob ich das letzte Mal gesagt habe, dass ich ja so langsam Handwerker werde. Ich habe jetzt auch den neuen Mac mit einem Fremdbildschirm oder so, was nicht so ganz easy, smooth ist. Und dann sagt er, du musst irgendwie eine Control-App so von GitHub runterladen, und dann kannst du auch auf der normalen Apple-Tastatur leiser, lauter, heller und dunkler einstellen, was sie sonst nicht macht bei einem fremden Bildschirm und so weiter. Und dann kriege ich alle die Ratschläge, was ich jetzt machen muss. Und so. Und das Ding ist völlig geduldig. Ich kann völlig idiotische Sachen machen. Ich habe jetzt meinen Drucker heute umgestellt. Der schluckt immer, wenn er IP-Internet Protokoll Version 6 machen soll, weil das ein alter Drucker ist. Jetzt muss ich dem Eckel sagen, der ist so toll, der soll das aber dem beibringen, auf 4 noch drucken und so weiter. Und diese Sachen könnte ich alle gar nicht. Und im Grunde, da sind auch Fehler dabei. Also er sagt ganz oft, Menü, klick da, klick da, klick da, und das gibt's gar nicht. Und dann sage ich, oh, das gibt's nicht. Und so weiter. Also ich habe da Kämpfe, aber also ich kann es sehr, sehr gut benutzen. Ich kann auch verstehen, dass man, ich bin jetzt auch mal öfter mal ein bisschen krank oder so, werde ja älter, und dann kann ich da auch irgendwie mal, bevor ich zum Arzt gehe, fragen und habe dann wenigstens schon 10 Arztmeinungen drin, also bevor ich hingehe. Ja, Das habe ich gelesen, dass man irgendwie jetzt sagen wir mal, ChatGPT besser mehr vertraut als eine Art. Man hat irgendwie das Gefühl, dass die doch Interessen haben und irgendwas Unnötiges machen oder das braucht man nicht. Oder ein anderer Satz, was anders. Man ist auch irritiert, dass viele Ärzte was Verschiedenes sagen und so weiter. Und dann gewinnt das langsam Vertrauen. Ich habe, das haben Sie, glaube ich, auch irgendwie in dem berühmten das habe ich weiterempfohlen, das Video über Callcenter, dass die Callcenter-Agents ja dann wahrscheinlich, nimmt man an, interessefrei sind. Die sind nicht so auf Marketing gebügelt und wollen ja jetzt irgendwie so was aufschwatzen oder geben echte Auskünfte. Und dann ist man da auch vertrauensvoller und das geht über alles hinweg. Ich habe Vorständen im Prinzip immer ein bisschen misstraut, weil sie eine Marketingbotschaft geben. Ja, also sie sind ein Sprachrohr des Konzerns und müssen immer gute Stimmung machen. So wie sie reden quasi wie Politiker im Wahlkampf. Das verstehe ich. Es gibt ganz wenige, die irgendwie normal Klartext machen. Die kommen auch gut durch, aber das trauen sich die meisten nicht. Die meisten machen so Wahlkampfreden. Also Elon Musk sagt ja dann irgendwas, was er denkt. Dann kommt er auch mit durch. Ja, also es gibt ein paar, die das tun. Und das ist weiterhin schlimm, aber die große Masse lässt sich irgendwie eine Rede vom Redenschreiber vormachen und dann macht man ein Rehearsal und alles Mögliche, prüft es nochmal von der Pressestelle, haben wir nichts Falsches gemacht und so weiter. Und dann hat man so Reden, die zu glatt sind. Die Aussagen sind viel zu glatt. Und nach meiner Erfahrung ärgert das die Presse. Also Use Case, da kriegt einer von der FAZ 400 Euro, wenn er einen Artikel schreibt über die Bilanzpressekonferenz. Und dann kriegt er so den üblichen Spruch, wir sind die beste Firma aller Zeiten, wir blicken zuversichtlich in die Zukunft. Wir könnten viel besser sein, wenn die Bürokratie der Regierung nicht wäre und die Steuern so hoch und weiß ich was und die Energiepreise. Das ist jetzt so der übliche Spruch. Es wird jedes Mal gesagt, die Energiepreise und so weiter. Und dann wird der Journalist irgendwie sagen, das weiß er, bevor er herkommt, das muss er nicht kommen. Das ist langweilig. Und dann fangen die Journalisten einen an zu haken. Sagen Sie mal, da in dem Werk und so, wie steht's mit der Arbeitslosigkeit? Was ist mit der Frauenquote? Dann wird geärgert. Und dann werden die unwillig oder sagen doch was Dummes. Und dann freuen sich alle. Dann haben sie wenigstens ihre Bild-Zeitungsschlagzeile, der hat das gesagt. Und dann wird man so langsam fertig machen. Vor diesem Prozess, interessanterweise, haben die CEOs unheimlich Angst, dass sie zerpflückt werden. Die werden aber deshalb verzückt, weil sie langweiliges Zeug erzählen. Das habe ich die ganze Zeit bei IBM. Die haben gesagt, ich bin Sicherheitsrisiko. Ich wurde dann verfolgt. Also ich kriege dann einen beigestellt, der immer bei meinen Pressekonferenzen dabei war von der Communication. Und nach ein paar Monaten haben sie gesagt, sie haben jetzt viel gelernt von den Pressekonferenzen. Insbesondere habe ich einfach nicht mal die Marketing-Message gesagt, sondern irgendwas, was ich echt gemeint habe. Das haben die Leute auch gerne genommen. Sie kriegen auch ihre 400 Euro für es. Es protestiert keiner. Und es ist nichts passiert. Und dann haben sie gesagt, sie müssen jetzt nicht mehr auf mich aufpassen. Das war das Witzige. Ich war der Einzige, der ausgebrochen ist oder einer von denen. Hab authentisch einfach gesagt, was ich meine, und es ist nichts passiert. Bei den anderen ist immer was passiert, weil man sie für nicht vertrauenswürdig hält. Dann müssen die dauernd bewacht werden. Dann muss irgend deswegen sitzen die beim Trump da an der Seite immer so wie Kardinäle, so in der Kirche. Sie sind auch mal die Kirchenstühle von den höheren Kardinälen oder weiß ich, und einer steht am Altar, so sind die dann aufgebaut. Und dann brauchen die auch. Das will keiner.
Sie sagen, wir haben sehr viele Probleme derzeit in Deutschland und Sie haben letztes Mal auch den berüchtigten Satz geprägt, Culture eats everything. Und deswegen würde ich gerne mit Ihnen nochmal so ein bisschen über mögliche zugrunde liegende kulturelle Probleme sprechen, die wir in Deutschland haben und was ich dort so ein bisschen wahrnehme. Und zwar, dass wir gerade einen Technologiepessimismus haben, ist es für meine Begriffe nichts Besonderes, Leute zu erleben auf Social Media in Kommentaren, die halt alles ganz besonders defätistisch sehen und pessimistisch sehen. Und Sie haben auch mal geschrieben, Deutschland ist das einzige Land, das seine eigenen Erfolge systematisch kleinredet. Und das ist auch, was ich oft wahrnehme hier auch auf dem Kanal, dass wir mit vielen tollen Leuten sprechen, die in Deutschland was geschaffen haben, Grundlagen, Technologien geschaffen haben und man dann aber dennoch oftmals in den Kommentaren sieht, wie alle nur das dann wieder schlecht drehen und die ganze technologische Entwicklung. Und deswegen würde mich mal Ihre übergeordnete Einschätzung hier interessieren, da es in den USA ja ganz anders aussieht. Also da herrscht ja ein grundsätzlicher Zukunftsoptimismus, wenn ich es jetzt mal durch die Bank beschreiben müsste. Und wie nehmen Sie hier die aktuelle Stimmung in Deutschland wahr? Und würden Sie sagen, dass dies das zugrunde liegende Problem eigentlich von den meisten Problemen ist, die wir in Deutschland haben?
Da gibt es mehrere Rede. Also eins zum Beispiel ist, dass wir denken, ja, wir haben kein Gefühl, was es bedeutet, von etwas erforscht zu haben. Also ich kriege meinetwegen Nobelpreis, ist okay. Also wir sind super, 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 haben einen Wankelmotor erfunden. Aber ich meine, man muss dann auch Autos bauen in Massenfertigung mit einem Wankelmotor. Und dass man einfach, wenn man was macht, das auch umsetzen muss, das ist das Problem. Man sagt ja immer, wir haben kein Erkenntnisproblem, sondern ein Umsetzungsproblem, wird jetzt heute immer gesagt. Das bedeutet, dass wir aber die Forschung wunderbar machen, wir fördern alles und so weiter. Und dann sind wir faunstolz auf Leuchtturmprojekte und Erforschungen und die Anzahl der Patente. Die ist auch relativ gut in Deutschland. Deswegen sind wir beim Ranking bei Innovationen immer noch ganz gut. Also, weil wir viele Patente haben. Die Patente nützen aber nichts. Ich muss ja jetzt irgendwie mal ein Unternehmen daraus machen. Das geschieht irgendwie wenig. Also, da ist irgendwie so ein blinder Fleck, dass man stolz ist auf Goethe, Schiller und die Patente und den deutschen Ingenieur. Und das bringt aber nichts. Ich muss einfach was machen. Die zweite Sache ist, dass die Leute irgendwie, ich weiß es nicht, so ab den 2000er Jahren dran gewöhnt sind, dass für alles Förderungen sind. Also wenn man Batterien baut, dann ist das ja ein Big Business. Das sieht man an China. Oder Elektroauto ist Big Business. Humanoide ist das nächste Big Business. Ja, wir haben das auch mit Solar und Wind und weiß ja wann überall führend, bis man es in Großserie herstellen kann. Und dann jammern die Leute, das können sie nicht einfach so, sie müssen Förderungen machen. Und dann gibt's Förderungen irgendwann. Leider dauert das 3 Jahre, bis die nächste Regierung weichgeklopft ist von der Lobby. Und dann gibt's mal Förderungen und dann machen sie auch was und produzieren irgendwas. Aber sie haben nicht im Blick, dass wenn die Förderung wegfällt, müssen sie dann damit immer noch Gewinn machen. Und sie scheinen irgendwie so zu wirtschaften, dass sie mit der Förderung inklusive Gewinn machen. Und wenn die Förderung so bleibt, so wie bei Landwirten, so ewig wird das gefördert, dann könnten sie das überleben. Und sie rechnen nicht damit, dass das nach 5 Jahren wegfällt und dass sie dann auf eigenen Füßen stehen müssen. Gibt keine Windeln mehr. Also jetzt muss man selber. Ja. Und das wird verkannt. Und ich hab jetzt so als Beispiel mal rausgesucht, so ich schreibe gerade irgend sowas darüber. Da kann man mal so den einfachen Wikipedia-Artikel lesen für Lilium, für unser Flugtaxis. Oder ich habe das gelesen für die Stromabnehmerstrecke bei Frankfurt. Da sind 50 Kilometer auf beiden Seiten, sind so Stromleitungen gebaut worden, dass man so wie eine Straßenbahn Stromabnehmer auf dem LKW haben kann und dann fährt man das hoch und dann lädt man auf während der 50. Und die Geschichte von solchen Dingen kann man dann auf der Wikipedia-Seite oder irgendwo nachlesen. Es gibt viele Filme dazu. 2010 hat Siemens das Idee gehabt, also heute Siemens Energy, dass man ganz Deutschland als Stromabnehmer mit LKWs machen kann. Und dann haben sie gesagt, man müsste doch mal so das echt bauen. Und dann haben sie 5 Jahre drum gemacht. Ich glaube, Land Hessen und die Fraunhofer-Gesellschaft, bin nicht sicher, ob es so in dem Untext, ich kann es nicht auswendig. Forschungsinstitutionen haben dann Anträge gestellt, dass sie das mal ausprobieren. Und dann haben sie für 20, 30 Millionen die Strecke dann gebaut. Also für zum Ärger der ganzen deutschen Bevölkerung, die immer dann Stau hatte für die eine ganze lange Zeit. Und dann kommen wieder wechselnde Leute rein, der zahlt was ein und so weiter. Und dann werden Doktorarbeiten darüber geschrieben. 2019 ist die Strecke dann in Probebetrieb gegangen mit einzelnen Lastwagen. Und der Lastwagenfahrer sagt, ja, es hilft mir nichts, wenn ich 30 Kilometer auflade. Ich muss das ja überall haben. Dann haben die gesagt, ja, wir könnten ja das bis von München nach Hamburg machen. Und dann sagen, ja, aber das hilft mir auch nichts, weil ich ja dann von der Autobahn abfahre. Ihr müsst schon einen Entschluss machen, es alles zu machen. Und dann sagen sie, ja, das kann Fraunhofer nicht alleine bestimmen und das Land Hessen nicht alleine und so weiter. Und dann kommen diese ganzen Stakeholder in dieser Sache, die das Anfangsgeld gegeben haben und haben gesagt, nee, das ist ja nicht so, dass sie jetzt Milliarden haben. Und irgendwer müsste das mal machen. Und dann steht, sie haben Abschlussbericht gemacht, jetzt, ich glaube, 2024 ist das Projekt erfolgreich beendet worden. Es ist, also wir haben geplant, uns das 5 Jahre anzugucken, das haben wir ja gemacht und jetzt wissen wir, dass es nicht geht. Von dieser Art gibt es ganz viele Projekte. Es gibt immer Fördermittel von verschiedenen Institutionen. Da wird auch Wert darauf gelegt, dass die Forschung verzahnt ist und interdisziplinär und am besten noch ein griechischer Partner dabei und irgendwie von ein Land, was gerade in die EU will und so weiter. Und dann wird das alles hochkomplex gemacht und verzieht sozusagen den Zeitplan vollständig. Und man muss doch mal anerkennen, dass China, man kann sagen, das ist eine Diktatur und man mag das nicht oder so, aber China macht so einen 5- oder 10-Jahresplan und hat 2009 oder so gesagt, dass Elektroautos und Selbstfahren und so weiter die Schlüsseltechnologie sind und das Batterienbauen eine Schlüsseltechnologie ist. Und nach 15 Jahren steht es. Ich habe ja 15 Jahre schon genannt. Und das machen wir nicht. Und die ganze Verzettelung ist Wahnsinn. Ich komme ja auch ein bisschen aus Erforschung. Also wenn man was erforschen will, muss man irgendwelche Anträge stellen. Die Anträge sind so, ich war auch mal mit Antragstellen dabei. Ich habe solche Themen, die wir jetzt haben, wie kommen wir schneller raus und wie machen wir irgendwelche anderen Dinge. Da hat dann einer von der Regierung gesagt, das ist zu utopisch, dass wir wirklich was machen. Also wir fördern ja eigentlich nur die Forschung von dem, was sie gerade machen. Sag ich, wir fördern nicht das, was sie gerade machen, sondern was sie machen sollen. Und dann machen wir jetzt einen Schwerpunkt und sie sollen meinen Hintern nur kriegen. Und dann hat er gesagt, ja, was ich fordere, übersteigt den IQ der normalen deutschen Professoren, das können wir ihnen nicht zumuten. Ich sage, warum schmeißt ihr denn das Geld raus und so. Ich habe jahrelang in so Ausschüssen gesessen. Und immer wenn man so gesagt hat, jetzt macht mal was, dann musste ich ein bisschen zurückzucken, weil dann mir oft gesagt wird, das ist ein Schauspieler, der macht jetzt wieder irgendwie, hat irgendeine Agenda oder was will er eigentlich? Und ich sage einfach nur, bitte. Bin ein bisschen frustriert, also dass das so sein muss. Ja, dann gibt es noch etwas, das kann ich nur zart andeuten. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Wir haben auf LinkedIn, da bin ich öfter, wir haben da gefühlt Millionen von Coaches und Beratern für Transformation und Reorganisation und neue New Leadership und Agilität und weiß ich was. Und da werden den Unternehmen angeboten und offensichtlich von Unternehmen auch gekauft, Millionen von Transformationssachen und so weiter, die ja die neue Zeit einläuten sollen. Das heißt, es findet eine gewaltige Menge statt, uns zu transformieren. Und es passiert aber nicht. Jetzt müsste ich doch fragen, was macht ihr da eigentlich? Also wenn jedes Unternehmen zig McKinseys und alle möglichen Berater da hat oder so, dann kriegen sie das hin, dass sie so Abschreibungen machen müssen oder ein Geschäft weglassen, was keinen Profit macht. Das kann ich auch so ohne Berater. Jetzt müsste man doch irgendwie diese ganze Maschinerie der Transformation, die müsste doch dazu führen, dass Deutschland nach vorankommt. Und ich glaube, das geht deshalb nicht, weil diese ganzen Beratungen und Coaches, die folgen Methoden. Also der ganz Meter, ganz oben, die ganze Level da oben, ist, dass die Leute, die da arbeiten, hauptsächlich also die meisten Methoden fixiert sind und haben irgendeine Heilslehre, das, so wie bei Psychoanalytikern, die irgendwie eine Methode haben, die Psychotherapeuten haben eine Methode, die haben dann alle Ärzte eine Wundermethode, machen immer das. Und diese regelbasierten Methoden scheinen nicht dazu geboren zu sein, wirklich Innovation oder Umsetzung herbeizuführen. Das muss man irgendwie anders machen.
Wenn dir dieses Video hier gefällt und du schon was Neues gelernt hast, dann stell einmal sicher, ob du den Kanal wirklich abonniert hast. Ich höre immer wieder von Zuschauern, die Videos hier ausgespielt bekommen, die davon profitieren, aber übersehen, dass sie den Kanal nicht abonniert haben. Wenn du den Kanal abonnierst und die Glocke aktivierst, dann profitierst du immer als Erste oder Erster von den neuesten Videos und den neuesten Entwicklungen im KI-Bereich und bist allen anderen 2, 3 Schritte voraus. Deswegen schau einmal nach, tu dir selbst den Gefallen und jetzt viel Spaß mit dem weiteren Video.
Ja, absolut. Sie haben aus meiner
Perspektive gerade auch einen ganz wichtigen Punkt angesprochen, indem Sie von den nationalen Zielen von China gesprochen haben. Das ist nämlich aus meiner Sicht eines der zugrunde liegenden Probleme. Ich habe hier ein Zitat mitgebracht, zu dem mich Ihre Einschätzung interessiert. Der stammt von Alex Karp, dem Palantir-CEO. Und zwar schreibt er, jahrzehntelang hielten wir den Fokus der Technologieindustrie auf Konsumgüter, eine Fehlausrichtung von Kapital und Talenten auf das Triviale und Ephemere. Wie Peter Thiel in einem Interview im Jahr 2011 bemerkte, sollte eher der radikale und diskontinuierliche Sprung des Apollo-Raumfahrtprogramms nach vorn der Maßstab sein, an dem wir uns selbst messen und den Fortschritt der Menschheit beurteilen, als die schrittweise Zunahme bei den technischen Fähigkeiten des Konsumgadgets. Also es wirft so ein bisschen die These auf, es fehlt eigentlich das übergeordnete Ziel, wie es zum Beispiel auch China hat. Das fehlt dem Westen halt grundsätzlich und das Apollo-Raumfahrtprogramm wird als Maßstab empfohlen, ins Feld zu führen. Ich finde diese These an sich sehr zutreffend und mich würde Ihre Meinung dazu interessieren und natürlich auch, was es bräuchte, um sowas etablieren zu können überhaupt in Deutschland.
Ich meine, es würde ja reichen, wenn man einfach sagt, wir gehen auf Elektroautos und Punkt. Ja? Also beim Taxi, ich habe Taxioptimierung mal gemacht. Ich glaube, so 60% des Taxikosten sind der Fahrer. Und dann sagt man, ey, das ist ein Business Case. Ich habe das immer geprägt. Beim Lastwagen war das auch so. Der Lastwagenfahrer 60% Kosten von dem Truck. Wenn ich den Truck einfach als Robo fahren lasse, dann muss der nicht 8 Stunden schlafen an der Autobahn. Und das heißt, ich bin jetzt mit dem Truck doppelt so schnell, weil er ja dauernd fährt und er muss nicht anhalten. Und es gibt mit Kühlketten und so weiter. Das ist ein idioteneinfacher Business Case, den habe ich seit 15 Jahren immer oder 20 Jahren schon in Büchern verbraten. Und habe gesagt, das ist ein No-Brainer und man kann einfach sagen, wir gehen jetzt da rein, fertig. Als 20-Jahres-Ziel, das geht. Und das findet nicht statt. Also wir müssen, es geht gar nicht da. Ich glaube, sie wollen dann sagen, okay, dann gehen wir da rein, aber wir brauchen wieder Förderung. Und dann diskutieren sie wieder 3-4 Jahre über die Förderung. Wir brauchen eigentlich nur erstmal diese Willensentscheidung und dann meinetwegen auf Förderung. Aber das muss man dann wirklich vernünftig einsetzen und Erfolg kontrollieren und nicht einfach so sagen. Also so irgendwie im Wahlkreis der Ministerin wird ein Institut für Batterieforschung in Münster errichtet. Ich weiß nicht, ob es jetzt schon steht oder ich habe es verloren oder so. Ja, und dann habe ich Artikel geschrieben, warum erforschen wir, was man woanders schon kaufen kann. Da bin ich irgendwie böse geworden. Ich weiß nicht, sozusagen, die können doch dankbar sein. Also praktisch, ich meine, wenn man so ein Ziel macht, also wir bauen alles auf Robotaxis um oder auf Solar oder weiß ich was, dann sagt man, die Bundesregierung ist für 10, 20 Jahre an eurer Seite und wir sorgen dafür, dass wir Deutschland führend sind. Wir schmeißen nicht Fördermittel einfach so raus, aber wenn Gründe gibt, das zu fördern, dann machen wir das. Und das muss man langfristig dann durchziehen und sagen, wir machen das. Fertig. Punkt. Das ginge ja. Und dann hat man Vertrauen. Ja? Dann gibt es auch irgendwelche Dinge, die man vielleicht mit der Eigeninitiative machen könnte. Die Ladeinfrastruktur in China wird von den Companies gemacht. Nicht von Aldi und Rewe, wie jetzt irgendwie als Notlage. Und man müsste dann irgendwie sagen, sozusagen, auf diesem Pfad gehen wir jetzt los und wir begleiten euch. Und wenn irgendwie Schwierigkeiten sind und irgendwie Dammbrüche oder Felsen kommen runter, dann helfen wir euch. Und das könnte man hier machen. Wird ja immer gesagt, wir brauchen eine Industriepolitik. Jetzt wäre die Zeit, dass man sagt, wir gehen auf humanoide Roboter, weil da noch nicht viel ist. Also die Chinesen haben schon ein paar 100 Millionen Umsatz damit. Aber sie sind noch nicht sie sind, die von den 15 Jahren haben sie erst gleich 5 oder 6 hinter sich. Aber demnächst haben wir das. Und wir könnten uns auch neue, ganz neue Sachen überlegen. Ich traue mich dann irgendwie nicht zu sagen, also dann kommt der normale Deutsche und sagt, wozu brauchst du den Roboter? Ja, ich habe immer Diskussionen. Ich weiß nicht, ob wir das letzte Mal angeschaut haben. Wir müssen ihn genau als Menschen haben. Und dann stellen wir ihn aufs Feld und sagen, guck dir eine Stunde Spargelstechen an und dann machst du das auch. Und der Deutsche, ich habe gerade wieder letzte Woche hat er gesagt, einen Humanoiden zu programmieren, dass er unter dem Sofa staubsaugt, das mach mal. Und dann habe ich ihm wieder gesagt, wenn wir einen Menschen bauen, das ist nur einer, also wir müssen nur ein Programm wie Android 16, also so ein Roboter bauen. Und dem sagen wir dann, guck dir das mal an, wie die Putzhilfe das jetzt macht. Und dann machst du das auch so. Und dann kann er das. Und deswegen brauchen wir den als Menschen. Nicht so als klassische Maschine. Wir müssen ja auch mit ihm reden können. Und das Reden ist dann die Programmierung. Und das ist, würde ich wetten, haben wir dann in 10, 15 Jahren hier. Dazu kann man wohl irgendwelche Industriepolitik machen. Das Problem ist, dass diese Industriepolitik immer halbherzig gemacht wird und mit Forschung anfängt und mit Leuchtturmprojekten. Sie haben eine genaue Vorstellung, in welchen Schritten diese Förderungen gemacht werden müssen. Ja, und das heißt, man schreibt erstmal Doktorarbeiten darüber, die dauern immer 4 Jahre aus erklärlichen Gründen. Doktorarbeit ist immer 4 Jahre. Das liegt daran, dass sie nach 4 Jahren die Stellen ein halbes Jahr nicht besetzen dürfen an Unis. So war das früher. Und dann haben sie alle Doktorverträge statt 1,5 Jahren auf 4 ausgedehnt, damit die Stelle nicht öfter leer bleibt. Und deswegen ist die Forschung viel schlechter geworden und die Leute promovieren jetzt alle in 4 Jahren statt in 1,5. So. Völlig irre. Ja, das sind so. Und dann dauert natürlich die Innovation auch so lange wie eine Doktorarbeit, also auch wieder 4 Jahre. Und was ich gerade gemeint habe, diese Schwünge vollziehen sich von der Idee bis Durchbruch, sowas wie in 15 Jahren. Da müsste man irgendwie einen haben, wo sozusagen die ganze Förderung und dass die Leute anfangen mit Arbeiten schon nach 2, 3 Jahren ist.
Ja, uns ist hier natürlich auch immer wichtig, über Chancen und Lösungen von all den technologischen Entwicklungen zu sprechen. Und da interessiert mich auch Ihre Einschätzung zu einer Thematik, über die ich mir Gedanken gemacht habe. Und zwar plädieren Sie seit jeher für die artgerechte Haltung des Menschen, des Mitarbeiters. Und aus meiner Perspektive könnte KI das ja erstmals massivst fördern, da eben jeder Mensch jetzt auf ihn perfekt angepasste Lehrpläne erhalten könnte, ob jemand auditiv, visuell lernt oder eben besser liest und so weiter. Also all das demokratisiert KI ja enorm. Genauso wie auch die Möglichkeit, als Ein-Mann-Unternehmen wirklich auch was Größeres aufzubauen oder zumindest ohne Heerscharen an Mitarbeitern. Ne? Das sind ja große Chancen, die ich gerade so wahrnehme. Und da Sie eben ja seit jeher auch über das Thema artgerechte Haltung dieses Menschen sprechen, interessiert mich natürlich Ihre Einschätzung, welche enormen Chancen und Potenziale KI hier gerade in diesem Bereich bietet.
Das ist schwierig. Also die Theorie ist, dass wir verschiedene Regelkreise, da wollte ich jetzt mal so ein Buch drüber schreiben, verschiedene Regelkreise im Körper haben, also verschiedene Algorithmen, die verschiedene Antworten geben. Das ist wichtig. Ja, also Beispiel Straßenkarten. Also meine Frau zum Beispiel, wenn man sagt, wo ist das Lokal, dann muss man ihr sagen, du fährst erstmal zu dem Ort und dann die dritte Ampel links, dann die zweite Ampel rechts, dann fährst du, dann siehst du eine Kirche und dann musst du da irgendwie dann gucken, da ist eine Einbahnstraße und da siehst du, da entsteht ein Hund oder ist egal. Irgendwie sowas Kompliziertes. Und die kann das. Also die, wenn man ihr das sagt, fährt die los. Und ich bin völlig verwirrt. Ich sage, können wir vielleicht mal eine Karte geben in die Hand. Dann gucke ich einmal auf Google Maps, zack, 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 ja, ist gut, fahr ich los. So. Und das hat was damit zu tun, dass man auditiv lernt oder visuell. Und ich bin über 100% visuell. Das ist ein Problem. Die haben mir auch bei Reden gesagt, ich gucke manchmal irgendwie hin. Das heißt, ich kommentiere irgendwie, wenn ich was rede, kommentiere ich in ablaufenden Filmen, den die Leute aber nicht sehen, nur ich. Und ich muss das so hinkriegen, also das ist ein Fußballspiel im Hörfunk, dass sie das irgendwie lebhaft dann noch mitkriegen können. Aber ich sehe das. Das ist verschieden. Und auch das gibt so Neurolinguistic Programming, das ist so ein Verkaufstraining. Da kann man so fast auf Wörter holen. Ich als visuelle Menschen sagen, ich sehe mir das an. Auditive sagen, ich habe das noch nie gehört. Ja, so. Und gibt noch andere. Ja, das schmeckt mir gar nicht. Das sind die nach den Sinnesorganen. Und manche Leute brauchen eine Gebrauchsanweisung, manche nicht. Ich brauche nie also. Denn wenn ich was falsch mache, hey, du liest keine Gebrauchsanweisung. Ich sage, ja, mach da ein Jahr rum und lest das Kleingedruckte noch. So macht man das nicht. Und ich habe noch so einen anderen, das sind so körperorientierte Menschen. Mein Sohn war das, der tippt auf den so lange auf dem Gerät rum und wenn 5-mal Lock-on, also jetzt so, wir haben damals den Videorekorder nicht hingekriegt, dann tippt er da ganz wild rum und irgendwann weiß er das. Und dann kann er programmieren und wenn man sagt, erklär uns das mal, dann sagt er, das weiß er nicht, aber er kann es jetzt. Ja, so, das sind verschiedene Lernstile oder das Problem ist vielleicht auch, jetzt, wenn man das kommerzialisieren will, dass man vielleicht darüber nachdenken müsste, denen was anderes beizubringen. Das ist der Punkt. Und wenn man jetzt Versuche macht, also Leute wie ich, die gerne dichten würden, wenn man ihnen dann das Interpretieren von Gryphius beibringt, von den Todessonetten, dann werden die nicht besser als ein normaler Deutscher. Weil ich habe nicht das gelernt, was mein Talent hergibt, sondern ich habe das gelernt, was der Normdeutsche können muss. Mhm. Und der Normdeutsche, das sind eben die Oralen, also die hören zu. Ja? Die machen nicht selber, die bauen auch nicht selber, sondern ihnen werden Ansätze eingetrichtert, die sie dann durchführen müssen. Ja, also ich habe damals schon Reden darüber gehalten, dass verschiedene Menschen und auch verschiedene KIs nach verschiedenen Prinzipien urteilen. Das sind verschiedene Algorithmen. Das eine ist Logik, 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 Analyse, Zahlen, Zusammenmengen, Regeln anwenden und so. Und das ist nachvollziehbar. Und das andere wird Halluzinieren genannt, ist aber nicht so schlecht. Also da kommen ja die neuen Ideen dann noch raus. Und jetzt macht man so eine Mittel, also man kreuzt die Menschen, also die Kreativen und die anderen, dass man irgendwie erstmal halluzinieren lässt und dann sagt, wo sind Faktenbehauptungen von den neuronalen Netzen, und die kann man ja dann nochmal nachgoogeln. Ja? Also dass man dann Agents da draus macht oder irgend sowas. Und das Problem bei dieser artgerechten Haltung ist, ich habe viele Statistiken gemacht bei IBM. Also meine Idee war, dass die Management, BWLer, sind Normdeutsche. Und die anderen, die Masse der Bevölkerung, die da arbeitet, das sind Nerds. Ja, sogenannte Nerds. Wie wir jetzt oder so. Und es ist so, dass die Nerds mehr wie neuronale Netze funktionieren und irgendwie halluzinieren oder irgendwelche Ideen haben. Und die anderen gehen nach Regeln vor. Und wir haben jetzt einen Split zwischen diesen verschiedenen Schichten in der Firma, dass oben die Regelmenschen da sind und unten die Nerds. Und die verstehen sich nicht so besonders. Und dafür habe ich Statistiken. Also praktisch 85% der Manager sind regelorientiert, haben ja auch ihre Zahlen da immer und merken in den Excel-Sheets 3 Jahre nach dem Ableben der Firma, dass sie eigentlich schon tot sind oder irgendwie, weiß ich nicht. Da habe ich immer gelästert. Also dieses Halluzinieren jetzt von den anderen Menschen, das ist eben die Zukunft, dass man sich das vorhersehen kann. Das glauben die anderen Leute nicht. Die sagen, wenn du halluzinierst, musst du uns beweisen im Sinne des Expertensystems, so, kanadische Dollar steigt. Und dann sagt man, das kann man nicht, weil das ist jetzt Zukunft, das könnt ihr lassen. Da gibt es einen völligen Split in den Gehirnen. Die Statistik von links- und rechts hirndominanten Menschen, also es gibt diese zwei Spezies, und dann gibt es so die Körperorientierten. Die Körperorientierten werden von der deutschen Gesellschaft völlig im Stich gelassen. Die kriegen Ritalin oder müssen Taxi fahren oder Spargel stechen. Nein, ich bin da ganz zynisch. Die werden aus dem System, weil sie gar nicht, die können nicht. Nerds sind oft so intelligent, dass sie sagen, dann mache ich eben meine Hausaufgaben und komme irgendwie durch. Dann hinterher habe ich meinen Beruf und es ist gut. Und Leute, die mit der Schule gar nicht klarkommen und sich nicht dafür interessieren und deswegen die Konzentration verlieren, die werden völlig abgehängt. Für die müsste man sowas machen wie eine Woche irgendwie eine Maschine bauen. Hier sind die Teile oder kauf sie dir oder hol sie dir aus irgendwo her und mach das. Und dann sitzt man dabei und animiert, gibt Tipps, wenn die was falsch machen, dann lernen sie Handwerk oder so. Das könnte man, das ist eine ganz andere Sache, wo man ganz andere Algorithmen schult. Und das Problem ist, wie gesagt, dass vielleicht 60-70% sind diese Norm, diese prozessorientierten Regelmenschen. Und dann gibt es so 20% Körpermenschen, die wir aus der Gesellschaft quasi ausstoßen. Und vielleicht 15% sind die so, was ich Intuitive in meinem Werk nenne. Und da gibt's auch viele Bücher drüber, Intuitives oder so, oder High Sensitives, und die haben, dann gibt's welche im autistischen Spektrum und so, da wird viel drüber diskutiert, über Neurodiversität, dass die Leute anders denken. Und ich kann relativ leicht an so Beispielen wie Straßenkarten gucken, machen. Also wird doch mal lustig gesagt. Gucken Sie, gibt man ihnen so einen Brigitte-Strickbogen und sagt, wo ist denn hier die Kirche? Und dann guckt er auf den Boden und merkt noch nicht mal, dass es keine Landkarte ist. Ja? Also gibt es Leute, das sind verschiedene Algorithmen im Menschen und diese verschiedenen Algorithmen, die haben Talente, die sind verschieden und dann sollte man denen vielleicht nicht das Normabitur des regelorientierten Menschen geben, sondern irgendwas anderes.
Hm. Ja, das sind sehr spannende Einsichten und das beantwortet dann ja auch nochmal die Anfangsfrage, wieso Sundar Pichai sagt, dass CEOs die ersten sind, die ersetzt werden durch KI, weil sie halt eben nur Regelmaschinen sind, so wie sie sagt. Ja, das ist ja.
Ja, gut, die haben immer diese Excels vor sich. Ich war ja in diesen Besprechungen. Ich habe einmal gesagt, hat jemand gesagt, wir haben Cloud Computing jetzt schon ein Jahr lang. Sie sind jetzt schon ein Jahr Cloud Computing Manager. Und wo bleiben die Umsätze? So richtig wütend. So. Und sie werden gepampert, kriegen da Leute und so Investment und weiter. Wir werden geprügelt, dass die Zahlen nicht stimmen und ihre sind null. Ja, so richtig böse. Da habe ich gesagt, Leute, wir müssen doch die Cloud erst aufbauen. Dasselbe wie ich, was ich bei Autos gesagt habe. Wir müssen die doch erstmal aufbauen. Das kostet viel Geld. Dann müssen wir den Leuten beibringen, was sie machen. Dann müssen wir ihnen die PCs irgendwie virtuell drauf machen. Dann brauchen wir Parallels oder was es damals im Programm schon gab. Oder VMware, ja, dass die auf der Cloud laufen und so weiter. Das ist ein langer Prozess und da ist der Umsatz noch länger null. Ja, dann will ich das nicht. Ich sag, lass mich in Ruhe. Und dann bin ich aufgestanden und habe gesagt, das war irgendwie so ein bisschen aggressiv. Und habe gesagt, ich gehe jetzt mal zum Flipchart und erkläre das, wie das geht. Und das Finanzofficer aufgestanden und gesagt, das ist hier keine Vorlesungsstunde, sondern das ist eine Session, wo wir unsere Zahlen berichten. Ich habe gesagt, wir müssen jetzt aber mal eine Lehreinheit zwischen. Das machen wir nicht. Sie setzen Sie sich hin. Dann hat der Oberboss gesagt, setzen Sie sich hin. Ja. Und die beschäftigen sich wirklich dann hauptsächlich mit Zahlen und Zahlen und Zahlen. Und inhaltliche Diskussionen finden irgendwie nicht statt.
Ja, dann haben wir jetzt durch KI wohl das Zeitalter der Nerds.
Weiß ich nicht, ob die. Das ist ja die Frage.
Ich meine, das wäre ja genauso. Zumindest kann ich es in meinem eigenen Arbeitsalltag oder bei mir selbst sehr gut feststellen, dass ich durch KI die Möglichkeit habe, eben weil ich zum Beispiel sehr auditiv lerne, halt deutlich besser zum Ergebnis zu kommen. Also wenn ich mir neue Dinge beibringen will, weil ich dann eben mit dem Advanced Voice Mode spreche. Und genauso kenne ich zum Beispiel einige bei uns in der Firma, die halt tief visuell lernen, die sich dann irgendwelche Präsentationen schnell mal erstellen lassen von Notebook LM. Mhm. Und das ist ja das, was natürlich Sie sagen, dass jeder im Kern einen eigenen Lehrplan komplett haben sollte. Also jeder was ganz anderes auch lernen sollte, so wie ich Sie jetzt verstanden habe. Aber genau, hier sehe ich halt eine große Chance, sage ich mal, für alle.
Ich habe einen Artikel, ich weiß nicht, ob meine Lieblingsfolien, wenn es das im Internet noch gibt, das ist schon uralt. Ich habe ganz witzige Folien gemacht fürs Management. Das müssen Bullets sein. Ja, wenn man Misserfolg hat, also wenn die Zahlen schlecht sind oder die Argumente schlecht, dann macht man eine schöne Frau an den Computer da nebendran, irgend so ein nichtswürdiges Bild, was nicht zur Sache macht. Wenn man gut ist, macht man eine Kurve nach oben. Ja, und ich habe dann mal so eine Folie gemacht, so für Tagung. Bullet 1. Meine Maßnahme steigert den Umsatz. Bullet 2. Meine Maßnahme senkt die Kosten. 3. Meine Maßnahme steigert den Gewinn. Das ist für Mathematiker unerträglich redundant, aber das muss für BWLer. Das ist jetzt gelästert. Nummer 4. Sie fördert Diversity, Nachhaltigkeit und so weiter. Wann 5? Ich brauche 100 Millionen Investment. Wann 6? Ich bin treu und loyal und so weiter. Die sind immer derselbe Aufbau. Und die Techie-Folien von den Nerds sind unverständlich so Netze, also wie Cloud Computing, alles so Computer und alles so zusammengeschaltet, irgend so ein Geflecht. Und da sagt er, das ist Layer 1, Layer 2, Layer 3 und dann haben wir das gemischt und auf den Kopf gestellt und so weiter. Dann sagt man, das versteht kein Mensch. Die Manager kommen dann mit Org-Charts, wir haben jetzt das und das geändert und das da dran gehängt und da dran. Und dann sagt ein normaler Nerd, was ist jetzt denn irgendwie geändert? Ich verstehe es überhaupt nicht. Ich verstehe das Wording noch nicht mal, was auf den Folien steht. Und die haben die Denkart aus dem Gehirn macht irgendwie ganz spezielle Folien, die immer dieselben sind, die einfach zu den Menschen passen. Die Vertriebler sind, die wollen gar keine Folien machen, müssen sie aber. Meistens müssen die das von einer Agentur bekommen. Das sind die hyperaktiv sind oder so. Und die haben wahnsinnig schöne Farben drin. Also die haben so knackrot, knackblau und quittegelb so irgendwie in dem und dann mal Zielscheiben oder eine schwarze und eine weiße Hand, die sich Lenkrade schütteln als Kontrakt und so weiter. Und dann Pfeile, die auf die Zielscheibe zielen, mit hier ist auch schön bunt. Und die haben so statt Argumente irgendwie so ihre Zeichen für Erfolg, Sieg und die Glühbirne muss unbedingt rein, statt irgendwie eine vernünftige Idee zu haben und so weiter. Und man kann, wenn man ein bisschen zynisch ist, kann man einfach die Folien vorgeben, also als getrunken. Es ist nicht so nur bei den Straßenkarten links, rechts und der andere will die Karte sehen, sondern auch die Kultur der Folien ist ganz anders. Man kann praktisch gleich sehen, ich habe versucht, den Leuten beizubringen, wenn man irgendwie einem CIO was verkauft, also bei IBM, guckt man nur, soll man Folien schicken von seiner Org da. Ja? Und dann sieht man irgendwie, von welcher Couleur der ist, das sieht man gleich an 3-4 Folien. Also die normale Regelpräsentation von einem CEO, auch von Amerikanern, ist: Ich habe eine halbe Stunde Redezeit, so ungefähr Stoßseufzer, das ist ganz schön viel. Hat da Angst, so viel Marketing ab. Ich werde Ihnen vorweg dann mal, muss er erstmal kurz ein Unternehmen, vielleicht ist Ihnen nicht klar, was Siemens eigentlich sein soll. Siemens ist in 178 Ländern ständig, wir haben so und so viele Mitarbeiter, das, wir haben da so und Auslandsrepräsentant, Konsulat und so weiter. Und dann geht die ganze Zeit weg und nach 20 Minuten sagt er, der Gewinn ist um 5% gestiegen. Das ist eine andere Mitteilungs- und Kommunikationsform. Und das ist alles super, super gut. Also diese Mehrheit der 80% Ordnungshüter, die das vertreten, die können so ein ganz großes System von mehreren hunderttausend Mitarbeitern so langsam hinkriegen, dass dann immer hinterher Autos rauskommen. Aber wenn die jetzt was Neues machen sollen, geht es nicht. Und da braucht man eben diese Heroes da, diese Supernerds, die würden das machen. Und dann darf man ihnen aber bitte nicht sagen, was sie zu tun haben.
Ja, aber das, was Sie zu den Talenten auch gesagt haben, das kann ich nur bestätigen. Also wir haben auch einige davon bei uns im Unternehmen und ich bin immer sehr bedacht darauf, ihnen möglichst viel Freiraum zu lassen, weil daraus entstehen dann oft die besten, erfolgreichsten Projekte bei uns. Und da haben Sie definitiv recht.
Wenn du bis hierhin zugehört hast, gehörst du bereits zu den 1%, die verstanden haben, wie massiv KI gerade alles verändert. Doch die wichtigste Frage ist, bist du gerade auf der richtigen Seite dieser Revolution? Während überall talentierte Entwickler, Marketingleute und Vertriebsmitarbeiter in langsam sterbenden Branchen arbeiten und ihr Potenzial verschwenden, gibt es eine kleine Gruppe von Menschen, die genau das Gegenteil erlebt. Menschen, die dafür sorgen, dass deutsche und europäische Unternehmen wieder wettbewerbsfähig werden und an der wohl wichtigsten Technologie der Menschheitsgeschichte, also künstliche Intelligenz, ganz vorne mitarbeiten. Genau diese Elite-Einheit bauen wir gerade bei Everlast AI auf. Als Marktführer für KI-Automatisierung arbeiten wir mit über 1800 Kunden zusammen, von Mittelständlern bis hin zu Hidden Champions, und wir stellen gerade laufend die besten Köpfe aus ganz Deutschland ein. Egal, ob du KI-Entwickler bist, Software-Developer, Video-Editor, im Marketing arbeitest oder in die KI-Kundenberatung im Vertrieb möchtest, wenn du verstanden hast, dass KI nicht nur ein Tool ist, sondern die fundamentalste technologische Revolution unserer Zeit, dann hast du jetzt eine einmalige Chance. Bei uns arbeitest du nicht an irgendwelchen sinnlosen Consumer-Apps oder veralteten Systemen, sondern mit KI-Lösungen, die Millionenumsätze generieren und dafür sorgen, dass Europa wieder wettbewerbsfähig wird. Dank unserem Netzwerk aus internationalen Top-Experten, Professoren und Silicon Valley-Unternehmern bist du immer 2-3 Jahre vor allen anderen und findest bereits ein exzellentes Team aus den weltweit klügsten und besten Köpfen in ihrem Feld bei uns vor. Wenn du also zu den Besten gehörst und wirklich etwas bewegen möchtest, dann bewirb dich jetzt auf everlastkarriere.de, werde jetzt Teil der Speerspitze der KI-Revolution in Deutschland und damit zurück ins Video.
Herr Dück, ich habe noch eine abschließende Frage an Sie, weil wir jetzt auch vor gut einem Jahr das erste Mal gesprochen haben und damals noch über das Jahr 2025, damals, ja, wenn man zurückblickt, hat sich extrem viel getan. Wir haben damals uns noch gefreut, dass es jetzt Search-GPT gibt und solche Geschichten. Das ist jetzt schon längst Vergangenheit und es ist extrem viel passiert 2025. Deswegen interessiert mich abschließend und die Zuschauer sicher auch nochmal, was sind Ihre Prognosen für 2026? Welche Themen sehen Sie auf uns zukommen? Aber vielleicht auch nochmal der Appell an jeden Einzelnen, ja, da draußen, womit sollte man sich beschäftigen, wenn man sagt, okay, ich möchte jetzt auch profitieren von all den Entwicklungen, die auf uns zukommen, oder ich möchte mich zumindest vielleicht auch umorientieren, weil ich gerade in so einer Position vielleicht auch tätig bin, in der es relativ naheliegend ist, dass ich auch von KI ersetzt werden kann. Also was sind da Ihre abschließenden Empfehlungen?
Ja, Handwerker werden nicht ersetzt. Es gibt tonnenvoll Aufgaben im öffentlichen Dienst. Leute können, wahrscheinlich sollten nicht immer so dieses berühmte Kunstgeschichte in Anführungsstrichen studieren oder irgendwas Abgehobenes. Die sollten sich irgendwie bei ihrer Ausbildung überlegen, ob man das zu irgendwas gebrauchen kann. Das ist irgendwie außer Mode gekommen, auch noch in meiner Zeit. Da hat man einfach gesagt, die Universität ist schön und alle, der Durchschnittsstudiendauer war 14 Semester oder sowas ganz Ätzendes. Viele haben 20 Semester studiert und so. Das geht heute nicht mehr und da muss man irgendwo ein Gefühl haben, wo man hin will. Sich einfach informieren, also ich einfach lesen, was gerade so on ist und ein Newsletter beziehen und so weiter. Ich kriege zum Beispiel von China Electrical Vehicle kriege ich am Tag 7 Mails von irgendwas. Also bin jetzt mal sauber informiert über solche Sachen. Und dann kann man, wie gesagt, diese Dinge extrapolieren. Also die großen Dinge passieren irgendwo durch KI, jetzt auch in der Medizin. Also dass man wahrscheinlich Krebs irgendwann hinkriegt oder so. Wenn man jetzt Mathematik drauf, also Optimierung drauf loslassen kann, was vorher Labor gekostet hat und so weiter. Da ist sehr viel, das ist nicht in der Presse. Die Robotaxis kommen heute, war wieder eine Flotte in den News von Amazon, die jetzt auch mit ihren Robotaxis anfangen. Die können das gleich ausprobieren für ihre Lieferfahrzeuge. Die werden noch als erstes Robotaxis haben. Es stand gerade in der irgendwann vor 4 Wochen, das ist aber abgestritten von Amazon, dass sie von den 600.000, glaube ich, 1,6 Millionen, ja, glaube ich, Mitarbeitern 400.000 durch Roboter ersetzen.
600.000 waren
also
das.
Also ganz, ganz viel.
Ja.
Das muss man haben. Dann kommen ganz neue Sachen raus, dass nächstes Jahr die Firma XPeng, die sonst Autos macht, die hat eine Firma, die ist umbenannt worden, die heißt jetzt A-Ridge, die hieß früher IO, Rot, die machen Flugtaxis, also Autos, die fahren, da hebt sich das Dach hoch und dann kommen 4 Drohnenflügel raus und dann kann es weiterfliegen. Und die haben Verträge schon beschlossen, also hier in Deutschland haben sie mir alle gesagt, du dummer Dück, mach mal einen Flug vom Messezentrum Frankfurt zum Flughafen, einfach, dass die rüberfliegen. Das möchte ich mal sehen, dass das in Deutschland erlaubt wird. In China ist das erlaubt worden, jetzt für Shanghai. Auch für Touri-Inseln oder sowas. Also die, wenn da Berge dazwischen sind, dann fahren sie nicht, bauen keine Tunnels mehr dazwischen oder machen irgendwie Schnickschnack oder mit Schiffen und so, fliegen einfach rüber mit den Touris. Und das geht nächstes Jahr in Massenproduktion. Das sind so die Entwicklungen, die jetzt so in den nächsten Monaten kommen. Kann man alles sehen und ich kriege jetzt, auch jetzt, wo es schon in Massenproduktion ist, kriege ich Häme. Also, guck mal, dann gibt's, würde ich mal surfen, wer so staunen will, Unitree, einfach bei Google eingeben. Ich glaube, dann ist der halbe Bildschirm voll von humanoiden Robotern mit Preisschild dran. Also die kosten zwischen 5.000 und 5.000 und 100.000 Euro. Und die werden ja natürlich noch billiger. Also ein Pflegeroboter kostet jetzt vielleicht 25.000 Euro. Also das ist plausibel, dass es so wie ein Auto kostet. Und da sind jetzt so die technischen Linien, was wir neu haben. Und da muss man sich irgendwie einen Platz in der Welt suchen, sozusagen, die dann so sich auftut für in 10 Jahren.
Ja.
Das ist jetzt mehr natürlich eine technische Sache. Bei Geisteswissenschaften, die werden natürlich auch irgendwo für KI irgendwie gepackt. Ja, also weil Texte schreiben und so. Jetzt werden ja Bücher verkauft, die rein von ChatGPT geschrieben worden sind und das Filme gemacht und so weiter. Also da packt das ganze Industrien. Das ist schwierig. Handwerk geht immer. In manchen liegt eben das Praktische mehr. Da ist im Handwerk alles drin. Die Nerds alle mit Technik können Technik studieren. Und sonst, wie gesagt, bin nicht sicher, dass man irgendwie, wenn man sagt, ich weiß überhaupt nicht, was ich studiere und habe auch kein Interesse, was ich studiere, dann nehme ich BWL. Ich glaube, das ist vielleicht nicht so gut.
Ja. Ja, das kann ich mir gut vorstellen, dass es nicht so gut ausgehen wird in Zukunft. Aber was, wie Sie sagen, das kann ich nur bestätigen, dass der wichtigste Metaskill das Lernen ist und immer im Puls der Zeit zu bleiben und immer dran zu bleiben, zu schauen, was sich gerade auch.
Ja, wenn du irgendwie sagen, das ist mir sehr wichtig, dass was dabei rauskommen soll. Jetzt dieses ganze LinkedIn da, die sind völlig abgefahren. Also die definieren die Fähigkeiten des Menschen quasi als solche, die der ChatGPT noch nicht hat. Das ist im Augenblick Kreativität und Empathie. Und jetzt sagen sie, alle sollen Empathie lernen. Quatsch, haben die ja nicht. Also muss man auch mit 2, 3 Jahren lernen, ganz früh. Und Kreativität haben die eben auch nicht. Das sind die geht gar nicht. Und die Berater steigen jetzt voll ein, dass man ihnen irgendwelche solche Sachen beibringt oder Kommunikation und so weiter. Das ist immer schwierig. Nein, ich denke, dass man an jetzt sagen wir, wenn Raumfahrt kommt, dann soll man an Raumfahrt teilnehmen. Aber ich glaube, bei Robotaxis und so geht das. Es gibt noch eine ermutigende Theorie von Christensen, der The Innovator's Dilemma geschrieben hat. Ja. Der hat nochmal so ein Buch geschrieben vor ein paar Jahren. Die These ist, dass die Menschheit erst wieder aufblüht oder immer dann aufblüht, wenn man Innovationen neu hat, die viel Geld kosten. Also zum Beispiel, dass man die Eisenbahn durch Röhrensysteme von Elon Musk ersetzt. Also wenn wir das beschließen würden, würde es eine wahnsinnige, alles wird aufgebaggert und so. Und dann gibt es alle Berufe dieser Welt, also die für Baggerführer und und dann blüht die Welt wieder auf. Und was wir gerade haben, ist durch KI ist etwas, was ja dematerialisiert. Und das gibt irgendwie nicht so richtig den Aufschwung für die breite Masse. Und eine gute Industriepolitik wäre jetzt, wenn wir was hätten, was wieder viel Investitionen macht in irgendwas, was physikalisch da ist. Und da sind diese Roboter oder die Robotaxis gar nicht so schlecht.
Ja. Zumindest, wenn sie dann nicht in dunklen Fabriken komplett hergestellt
werden. Ja, gebaut werden in dunklen Fabriken, aber sie werden ja betrieben und so. Da gibt es ja relativ viel, was man dann machen muss. Muss sie ja auch abends wahrscheinlich waschen. Ich habe immer schon gesagt, dass es nicht darauf ankommt, dass das Robotaxi schön ist, sondern es muss in 3 Sekunden ausspritzbar sein wie eine Ibis-Hotel-Nasszelle. Und einmal so, zack. Einen Strahl reinhält und dann ist es sauber. Das sind ja auch Dinge, die völlig außen vor sind. Die machen viel zu viel Luxus an der Stelle. Aber dann müssten wir halt die Infrastrukturen wieder auf Vordermann bringen und die Investitionen da reinfließen lassen. Und dann würde es ja auch Arbeitskräfte geben, also physikalisch echte Arbeitskräfte. Und das fehlt so ein bisschen das Verständnis dafür.
Ja, absolut. Also Herr Dück, ich danke Ihnen auf jeden Fall, dass Sie sich heute wieder die Zeit genommen haben, um spannende Einblicke zu teilen. Ich denke, da war einiges drin für die Zuschauer. Und wenn ihr Fragen für die Zukunft noch an Professor Dr. Dück habt, dann schreibt sie sehr gerne in die Kommentare. Und Herr Dück, ich danke Ihnen für Ihre Zeit und sehr gerne bis zum nächsten Mal.